Ich lese aus Offenbarung Kapitel 3, die Verse 7 bis 13. Und dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe: Dies sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat, der öffnet und niemand wird schließen, und der schließt und niemand öffnet. Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe vor dir eine offene Tür gegeben, die niemand schließen kann. Denn du hast nur wenig Kraft und hast mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet. Siehe, ich überliefere einige aus der Synagoge des Satans, die behaupten, sie seien Juden, obwohl sie es nicht sind, sondern sie lügen. Siehe, ich werde veranlassen, dass sie kommen und sich vor deinen Füßen niederwerfen und dass sie erkennen, dass ich dich geliebt habe. Weil du mein Wort vom Ausharren bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, um die zu versuchen, die auf der Erde wohnen. Ich komme bald. Halte fest, was du hast, damit niemand deinen Siegeskranz wegnehme. Den Sieger werde ich zu einer Säule im Tempel meines Gottes machen. Und er wird nie mehr fortgehen. Und ich werde auf ihn schreiben den Namen meines Gottes und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalem, das herabkommt aus dem Himmel von meinem Gott, und meinen neuen Namen. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wir neigen uns zum Gebet. Himmlischer Vater, wir bitten dich in dem Namen des Herrn Jesus, dass du uns die Herzen öffnest, dass dein Wort darin Raum findet, dass dein Wort wirken kann, wozu du es ausgesandt hast. Tue du es, Herr, durch deinen Geist. Wir hoffen darauf. Und wir preisen dich. In Jesus Christus. Amen. Wenn man die 7 Sendschreiben durchliest, so stellt man schnell fest, dass es 5 Gemeinden gibt, die in einem besorgniserregenden Zustand sind. Das Urteil, das der Herr zum Teil ausspricht, ist geradezu erschreckend in manchen Fällen. Aber in all diesen 5 Fällen, bei all diesen 5 Gemeinden, finden wir auch einen Aufruf zur Buße. Und wenn ein Mensch aufrichtige, tiefe Buße tut, dann können daraus herrliche Früchte erwachsen. Es gibt aber bekanntlich 2 Gemeinden, denen der Herr gar keine Vorhaltungen macht. Die Gemeinde in Smyrna und in Philadelphia. Diese Gemeinden sind geradezu tadellos. Ich höre oft, das gibt es nicht. Es gibt keine perfekte Gemeinde. Aber das stimmt nicht. Es gibt sie. Oder zumindest gab es sie. Die Gemeinde in Philadelphia, der Herr hat nichts auszusetzen an dieser Gemeinde. Und ich denke auch beispielsweise an die Gemeinde in Thessaloniki. Wir haben 2 Briefe von Paulus an diese Gemeinde. Ich würde sagen, die ist tadellos. Oder die Gemeinde in Philippi. Ich bin in den letzten Jahren etwas herumgekommen und habe verschiedene Gemeinden gesehen. Das waren Bibeltreue, evangelikale Gemeinden, oft etwas überaltert, etwas konservativ, aber ich habe noch nie eine solche Gemeinde getroffen, wie sie hier in diesem Sendschreiben nach Philadelphia in Erscheinung tritt. Das heißt aber nicht, dass es sie nicht gibt, und das heißt auch nicht, dass es sie nicht geben könnte. Ich meine, die Tatsache, dass man solche Gemeinden heute suchen muss wie eine seltene, kostbare Perle, ist eigentlich beängstigend. Es müsste ein Bußruf durch diese Gemeinden gehen. Aber ich höre ihn so selten, diesen Bußruf. Warum ist das so? Warum finden wir so wenig solche tadellosen Gemeinden? Seht, wenn ich dieses Sendschreiben durchlese, dann merke ich, dass über dieser Gemeinde ein Geheimnis liegt. Ich möchte einmal sagen, das Geheimnis eines gottseligen Lebens. Woher kennt diese Gemeinde dieses Geheimnis? Wir haben beim letzten Sendschreiben, in dem Sendschreiben nach Sardis, haben wir gelesen, Kapitel 3, Vers 3. Da spricht also Jesus zu dieser Gemeinde, von der er gesagt hat, du stehst in dem Ruf, dass du lebst und bist tot. Und dann sagt er hier in Vers 3, so denke denn daran, wie du empfangen und gehört hast und achte darauf und tue Buße. Und in der Kirchengeschichte haben einige Gemeinden das beherzigt. Sie sind wieder zurück zur Heiligen Schrift. Sie haben wieder sich darauf besonnen, wie sie empfangen und gehört haben. Das ist beispielsweise geschehen in der Reformation, aber auch im Pietismus oder in der Erweckungsbewegung. Nicht flächendeckend, aber vereinzelt, da und dort. Aber all diesen Bewegungen ist das gemeinsam, dass sie sich auf die Heilige Schrift besonnen haben, dass sie mit brennendem Herzen in der Schrift geforscht haben. Aber all diesen Gemeinden und diesen Bewegungen ist es auch gemein, dass sie nach wenigen Jahrzehnten wieder abgeflaut sind, dass eine Erlahmung eingetreten ist. Da war eine Blütezeit und nach kurzer Zeit war wieder Herbst und dann trat die Winterstarre ein. Wir befinden uns heute in einer Winterstarre sondergleich. Aber warum ist das so, dass diese Bewegungen alle so schnell wieder erlahmt sind? In all diesen kirchengeschichtlichen Epochen gab es im Laufe der Zeit eine reiche Literaturproduktion. Da wurden viele Bücher geschrieben. Und dadurch entstand eine breite Wirkung dieser Bewegungen, weil so viele Leute diese geistlichen Bücher lasen und in dem Moment hat die Bewegung die Kraft verloren. Weil das eigentliche Geheimnis, die Quelle ihrer Kraft, war es ja gerade, dass sie die Heilige Schrift vertieft haben. Die Kraft dieser Gemeinden oder dieser Bewegungen kam aus dem Bemühen, die Heilige Schrift selbst zu verstehen. Die Kraft kommt nicht aus dem Katechismus, die kommt nicht aus den Glaubenssätzen der Reformation, sie kommt auch nicht aus der Erweckungsliteratur. Ich stelle immer wieder fest, wenn ich mit Brüdern rede, dann gibt es viele, die würden gern wieder zurück zu dieser Kraft der Erweckungsbewegung und dann lesen sie Erweckungsliteratur. Das kann dir vielleicht einen Impuls geben, aber niemals geistliches Leben. Die Kraft eines gottseligen Lebens kommt nicht aus den Schriften der Reformation oder aus der erwecklichen Literatur. Aus den Schriften von Spurgeon bekommst du kein Leben. Scofield kann dir kein lebendiges Wasser reichen. John MacArthur kann dich nicht hingeleiten zu dem Geheimnis der Gottseligkeit. Das kann nur Gottes Wort selbst. Sein Wort allein ist Geist und ist Leben. Wenn es anders wäre, wäre irgendwann die Schrift überflüssig. Dann hätten wir irgendwann in der Kirchengeschichte eine Auslegung, in der alles schon drinsteht. Du kannst die Heilige Schrift niemals ersetzen. Aber es gibt da noch ein anderes Problem. Warum wir keine solchen Gemeinden mehr finden, ich zumindest. Es gibt in den sogenannten evangelikalen Kreisen eine Formel, ich habe eine Formel angetroffen, die ist weit verbreitet. Ich höre sie immer wieder. Das heißt immer wieder, dass das Wichtigste ist Bekehrung und Wiedergeburt. Das musst du sicherstellen. Du musst gewissermaßen über diese Schwelle hinweg und dann hast du es. Dann kann dir eigentlich nichts mehr passieren. Wenn man dann nachfragt, dann merkt man dann schnell, dass sich die Sache nicht so einfach verhält. Aber dennoch ist diese Formel, dieses Bewusstsein ist tief, tief eingelassen in die Herzen vieler Gläubigen. Eigentlich habe ich es doch schon. Ich habe den Schritt getan. Ich habe die Entscheidung getroffen. Und daher kommt es, dass wir, wie ich meine, so eine gewisse Sorglosigkeit haben. Eine Unbekümmertheit. Jesus hat alles getan, sagt man. Ich kann dem nichts hinzufügen, also muss ich eigentlich nichts mehr tun. Tief im Unterbewusstsein vieler Gläubigen, da schlummert diese Überzeugung, das Entscheidende ist schon passiert. Das Eigentliche, worauf es ankommt, liegt hinter mir. Und das Resultat ist eine gewisse Trägheit, mit so einer geistlichen Lethargie. Da ist kein lebendiges, glühendes Verlangen mehr nach dem Wort Gottes. Man weiß zwar, die Beschäftigung mit der Schrift, das gehört unbedingt dazu, aber man muss sich immer wieder dazu aufraffen. Man muss sich überwinden. Man tut es, man liest in der Schrift, aber es ist mehr die Erfüllung einer Pflicht. Und das liegt daran, weil das ganze Gewicht auf dem Anfang liegt. Die Hauptsache ist Bekehrung und Wiedergeburt. Das musst du sicherstellen. Das musst du verstehen. Mir ist aufgefallen, viele Gläubige, die haben in dieser Anfangszeit, wo sie zum Glauben kamen, da haben sie sich einige grundlegende Glaubenssätze angeeignet, so gewisse Formeln. Und ihr Glaube, der kommt eigentlich nicht aus der Heiligen Schrift, sondern der gründet sich ganz auf diesen Glaubenssätzen, die sie sich am Anfang einmal erworben haben. An diese Sätze klammern sie sich fest, das gibt ihnen die Sicherheit. Die lesen die Bibel, sie gehen in die Bibelstunde, sie hören Predigten, vielleicht besuchen sie sogar Seminare und Kurse, aber sie sind dabei immer nur damit beschäftigt, alles, was sie hören und was sie lesen, diesen Glaubenssätzen zuzuordnen. Also dann lesen sie einen Abschnitt in der Bibel, das gehört zu diesem Glaubenssatz. Und dann lesen sie den nächsten Abschnitt in der Bibel, das gehört zu diesem Glaubenssatz. Und der nächste, das gehört zu dieser Wahrheit. Und wenn sie irgendetwas antreffen, das sie da nirgends einordnen können, dann sagen sie, das verstehe ich nicht. Sobald sie etwas in diese ererbten Überzeugungen nicht einfügen, nicht einordnen können, dann gehen sie einfach darüber hinweg. Und so kommen sie nie über diese paar Glaubenssätze hinaus. Sie können unmöglich im Glauben wachsen. Sie gelangen nie zu diesem Geheimnis hier, was die Gemeinde in Philadelphia hatte. Die Heilige Schrift selbst hat aber einen ganz anderen Grundtenor. Das Gewicht liegt nicht auf dem Anfang. Der Anfang ist natürlich wichtig, aber das Gewicht liegt auf der Vollendung. Da lesen wir in Matthäus 13, Vers 44, da sagt Jesus ein Gleichnis. Und er sagt, das Königreich der Himmel gleicht einem im Acker vergrabenen Schatz. Also der Acker, dieser im Acker vergrabene Schatz, der ist ein Gleichnis für das Königreich der Himmel. Warum ein Schatz, der im Acker vergraben ist? Jesus sagt im gleichen Kapitel, Vers 11, da sagt er zu den Jüngern, euch ist es gegeben, die Geheimnisse des Königreiches der Himmel zu wissen. Darum ist das ein im Acker vergrabener Schatz. Das ist ein Geheimnis. Und im gleichen Kapitel, Vers 17, sagt er weiter zu den Jüngern: Wahrlich, ich sage euch, viele Propheten und Gerechte hatten den Wunsch zu sehen, was ihr seht, und haben es nicht gesehen. Und zu hören, was ihr hört, und haben es nicht gehört. Es geht hier um tiefe Geheimnisse. Die sind nicht einfach so an der Oberfläche, in einem vierseitigen Traktat. Sie sind in der Tiefe vergraben. Und jetzt sagt Jesus weiter in diesem Gleichnis, Matthäus 13, Vers 44, das Königreich der Himmel gleicht einem im Acker vergrabenen Schatz, den ein Mensch fand und wieder vergrub. Da ist ein Glücklicher, der diesen verborgenen Schatz gefunden hat. Und das ist der Anfang. Wenn du das Evangelium entdeckt hast, wenn du die Wahrheit erkannt hast und zum Glauben gekommen bist, dann bist du wie dieser Mensch, der im Acker einen vergrabenen Schatz entdeckt hat. Dann bist du in der Tat der glücklichste Mensch auf der Erde. Etwas Größeres und Herrlicheres kannst du nicht finden, weder auf der Erde, noch unter der Erde, noch im Himmel. Aber dennoch ist es nur der Anfang. Das Gleichnis geht weiter. Und der Schwerpunkt liegt hier nicht beim Auffinden des Schatzes. Der Schwerpunkt liegt darauf, was der Mensch nachher gemacht hat. Er fand den Schatz und vergrub ihn wieder. Kaum hat er den Schatz gefunden, hat er nur noch eine Sorge, dass ja nicht ein anderer kommt und ihm den Schatz wegnimmt. Denn er hat diesen Schatz zwar gefunden, aber er besitzt ihn noch nicht. Und das steht in unseren Sendschreiben hier, Offenbarung 3, Vers 11, sagt Jesus zu dieser Gemeinde: Halte fest, was du hast, damit niemand deinen Siegeskranz wegnehme. Schau, sagt der Herr, dein Siegeskranz liegt schon bereit. Du hast das Evangelium gehört, du hast geglaubt, du bist gereinigt, du bist gerechtfertigt, du bist dazu berufen, das Königreich Gottes zu erben, aber du bist noch nicht am Ziel. Der Siegeskranz ist noch nicht in deinem Besitz. Das muss deine Sorge sein, dass dir niemand diesen Siegeskranz wegnimmt. Und darum vergräbt dieser Mensch seinen Schatz wieder im Acker. Das Gleichnis geht noch weiter. Das Königreich der Himmel gleicht einem im Acker vergrabenen Schatz, den ein Mensch fand und wieder vergrub. Und vor Freude darüber geht er hin und verkauft alles, was er hat, und kauft jenen Acker. Er verkauft alles, was er hat, und kauft jenen Acker. Da ist der Schwerpunkt des Gleichnisses. Und das ist genau die Botschaft dieser sieben Sendschreiben, mit denen wir es hier zu tun haben. Hast du das verstanden? In allen Sendschreiben heißt es: Dem Sieger werde ich geben. Oder hier: Den Sieger werde ich zu einer Säule im Tempel meines Gottes machen. Und diese Rede von dem Sieger entspricht die Erwähnung des Siegeskranzes, der zweimal in den Sendschreiben vorkommt. Im Hintergrund der Sendschreiben ist die Vorstellung von einem Wettlauf. Und dieses Bild haben wir im Neuen Testament immer wieder. Du bist zum Glauben gekommen, du hast dich zu Jesus geflüchtet, du hast dich für ihn entschieden, du hast den Schritt getan zu ihm. Und das ist der erste Schritt in diesem Wettlauf. Das ist der Anfang des Wettlaufs. Jetzt heißt es alles geben. Alles. Paulus schreibt von sich selbst im Philipperbrief: Ich vergesse, was da hinten ist. Ich strecke mich aus nach dem, was vorne ist, und jage auf das Ziel zu, hin zu dem Kampfpreis. Zu dem Kampfpreis. Er sagt, ich vergesse, was da hinten ist. Das ist genau das, was wir im Gleichnis haben. Er verkauft alles, was er hat. Alles, was ihm bisher etwas wert war. Alles, was ihm bisher etwas bedeutet hatte, wirft er weg, verkauft er. Und dann sagt Paulus, ich strecke mich aus nach dem, was vorne ist. So wie dieser Mensch, er will jetzt nur noch eines. Er will nur noch diesen Schatz gewinnen. Und zwar aus Freude über diesen Schatz. Aus Freude darüber. Aus Freude. Wie sagt der Psalmist im Psalm 119? Ich freue mich über dein Wort, wie einer, der große Beute macht. Schau doch mal in dein Herz. Kannst du das von dir selbst auch sagen? Und dann sagt Paulus, ich jage auf das Ziel zu, hin zu dem Kampfpreis. Denn unsere Verheißung liegt noch vor uns. Wir sind noch nicht ins Königreich der Himmel eingezogen. Es ist vor uns. Und ganz dementsprechend schreibt Paulus im 2. Timotheusbrief, Kapitel 2, Vers 5. Wenn sich auch jemand im Wettkampf befindet, so erhält er doch den Siegeskranz nicht, wenn er nicht den Anforderungen entsprechend kämpft. Wenn du läufst in dem Wettlauf, heißt das noch nicht, dass du auch als Sieger gekrönt wirst. Den Siegeskranz gewinnst du nur, wenn du die Anforderungen der Disziplin erfüllst. Was für Anforderungen werden dann an einen Wettläufer gestellt, damit er siegen kann? Er muss völlig auf das Ziel ausgerichtet sein. Er muss alles daran setzen, den Sieg davonzutragen. Und er muss auch auf der vorgegebenen Bahn bleiben. Er kann nicht einfach eine Abkürzung nehmen, sonst wird er disqualifiziert. Er kann nur siegen, wenn er auf dem vorgegebenen Weg bleibt. Der Brennpunkt dieses Verses hier im 2. Timotheus 2, Vers 5, der liegt auf einem Wort im Griechischen. Im Griechischen ist es ein Wort, das ist dieses den Anforderungen entsprechend. Wie gesagt, wenn du im Wettkampf läufst, das macht dich noch nicht zum Sieger. Du musst die Anforderungen der Disziplin kennen. Du musst wissen, wie du laufen musst, wie du kämpfen sollst. Und das ist es, Geschwister, was die Gemeinde in Philadelphia auszeichnet. Das macht diese Gemeinde zu etwas Besonderem. Sie hat erkannt, wie man laufen muss, um als Sieger gekrönt zu werden. Sie hat gelernt, worauf es ankommt. Oder anders gesagt, sie kennt das Geheimnis. Eine der wichtigsten Anforderungen an einen Wettläufer ist Ausdauer. Da lesen wir beispielsweise in Hebräerbrief, Kapitel 12, gleich zu Beginn, lasst uns mit Ausdauer laufen den Wettlauf, der vor uns liegt. Im Griechischen ist dieses Wort Ausdauer ist das gleiche Wort wie Ausharren. Also der Grieche, der sagt, könnte auch sagen, lasst uns mit Ausharren laufen den vor uns liegenden Wettlauf. Und jetzt sehen wir, dass Jesus dieser Gemeinde hier in Philadelphia schreibt oder sagt, weil du mein Wort vom Ausharren bewahrt hast. Andere Übersetzungen, die übersetzen hier, weil du das Wort vom Harren auf mich bewahrt hast. Aber das ist wahrscheinlich nicht richtig übersetzt. Weil du mein Wort vom Ausharren bewahrt hast, und das heißt so viel wie, weil du es erfüllt hast, darum werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die kommen wird und so weiter. Weil die Gemeinde den Anforderungen entsprechend läuft, darum wird er, Christus, sie bewahren. Er wird sie hindurchtragen durch die Stunde der Versuchung. Er bringt sie durch. Aber er bringt sie deshalb durch, weil sie genau so läuft, wie er es angeordnet hat. weil sie sein Wort genau befolgt. Weil sie das tut, was er gesagt hat. Sein Wort vom Ausharren. Hier kommen wir dem Geheimnis so ein bisschen näher. Und ich möchte in 2 Wochen dann diesem Geheimnis noch mehr auf die Spur kommen. Für heute geht es mir mehr darum, noch zu zeigen, worum es wirklich hier in diesem Sendschreiben eigentlich geht. Also was will uns dieses 6. Sendschreiben sagen? Was ist seine Botschaft? Und ich möchte, dass wir das genau verstehen. Es beginnt hier so in Vers 7. Und dem Engel der Gemeinde in Sardis schreibe: Dies sagt der Heilige, ich habe es falsch gelesen, Entschuldigung, und dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe: Dies sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat, der öffnet und niemand wird schließen, und der schließt und niemand öffnet. Dies sagt der, der den Schlüssel Davids hat. Was ist dieser Schlüssel Davids? Das ist eine unmissverständliche Andeutung von Jesaja 22, Vers 22. Und dort spricht Gott, der Herr, über einen Mann namens Eliakim. Das ist ein königlicher Beamter. Und von ihm sagt der Herr dort: Ich werde den Schlüssel des Hauses David auf seine Schulter legen, und wenn er öffnet, wird niemand schließen. Und wenn er schließt, wird niemand öffnen. Aus diesen Versen lernen wir etwas Wichtiges. Dieser Schlüssel Davids, von dem Jesus hier im Sendschreiben spricht, das ist der Schlüssel zu einem Haus, nämlich zum Haus Davids. Und im Sendschreiben lesen wir jetzt auch etwas von einer Tür. Da heißt es in Vers 8: Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe vor dir eine offene Tür gegeben, die niemand schließen kann. Das ist dann die Tür zum Haus Davids. Der Schlüssel zu diesem Haus und die Tür zu diesem Haus. So wie Eliakim einst eingesetzt worden ist als Vorsteher, als Verwalter, so erscheint Jesus jetzt in diesem Sendschreiben als Hausverwalter über das Haus David, dem es gegeben ist, die Tür aufzuschließen und dem es gegeben ist, sie auch zuzuschließen. Wovon spricht hier der Heilige Geist? Da müssen wir zum Psalm 101 gehen. Ein wichtiger Psalm. Psalm 101, das ist ein Psalm von David. Also hier spricht König David und er sagt: Wer stolze Augen und ein hochmütiges Herz hat, den will ich nicht dulden. Meine Augen sind auf die Treuen im Land gerichtet. Sie sollen bei mir wohnen. Wer auf vollkommenem Weg wandelt, der darf mir dienen. Und dann in Vers 7: In meinem Haus darf nicht wohnen, wer Trug übt. Wer Lügen redet, soll nicht bestehen vor meinen Augen. David spricht hier prophetisch. Dieser Psalm weist hin auf den kommenden David, auf den Christus. Er, Christus ist es, der so redet. Er wird sich auf den Thron Davids setzen, wo er ewig herrschen wird, und dann wird er sagen: In meinem Haus darf nicht wohnen, wer Trug übt. Und das ist das Haus Davids, denn er sitzt auf dem Thron Davids. Dieser prophetische Psalm macht auch deutlich: Hier spricht ein Priesterkönig. Er thront an einer heiligen Stätte. Sein Palast ist ein Tempel. Deswegen sagt er: Wer auf vollkommenem Weg wandelt, der darf mir dienen. Aber in meinem Haus darf nicht wohnen, wer Trug übt. Hier erklärt er, wer zu ihm herein darf, wem er die Tür öffnet und wer nicht herein darf. Er ist im Besitz des Schlüssels zum Palast Davids. Es geht hier um das wiederhergestellte Königreich Davids. Wenn also der Herr Jesus Christus seine Königsherrschaft antreten wird, und das ist das Königreich Gottes oder das Königreich der Himmel. Und in der Offenbarung erscheint dieses Königreich als das himmlische Jerusalem, wo Gott wohnen wird, mitten unter den Menschen. Wo Gottes Thron steht und der Thron des Lammes. Und von diesem himmlischen Jerusalem heißt es in Offenbarung 21, Vers 27, niemals wird etwas Unreines in diese Stadt hineinkommen und niemand, der Gräuel und Trug übt. Genau darum geht es in diesem Sendschreiben nach Philadelphia. Vers 7, dies sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat, der öffnet und niemand wird schließen und der schließt und niemand öffnet. Das ist die Frage, die im Raum steht. Wen lässt er eintreten? Wer darf wohnen an seiner heiligen Stätte? Und am Schluss des Sendschreibens, da sagt der Geist in Vers 12, den Sieger werde ich zu einer Säule im Tempel meines Gottes machen. In diesem Heiligtum, wo Gott wohnt, wo sein Sohn thront, auf dem Thron Davids. Ihn will ich zu einer Säule im Tempel meines Gottes machen und er wird nie mehr fortgehen. Der Sieger kann hineinkommen und er muss nie wieder hinausgehen. Und ich werde auf ihn schreiben den Namen meines Gottes und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalem, das herabkommt aus dem Himmel von meinem Gott. Da ist es. Und das, Geschwister, ist die große Frage, die in der Bibel immer wieder auftaucht. Wer darf ins Haus des Königs eintreten? Da lesen wir zum Beispiel in 2. Samuel Kapitel 5 mit Bezug auf die Stadt Davids. Da heißt es diesen Vers, ein Blinder und ein Lahmer dürfen nicht ins Haus kommen. Aber kurz darauf, in Kapitel 9 vom 2. Samuel-Buch, da sagt David von Mephibosheth, und dieser Mephibosheth war an beiden Füßen lahm, sagt er, Mephibosheth wird an meinem Tisch essen, wie einer von den Königssöhnen. Das ist ja eine geheimnisvolle Sache. Wer darf jetzt da eintreten? Wieso kann der Mephibosheth eintreten, obwohl er lahm ist? Oder Jesus sagt in der Bergpredigt, wenn eure Gerechtigkeit die der Schriftgelehrten und Pharisäer nicht weit übertrifft, werdet ihr niemals in das Königreich der Himmel hineingehen. Aber an anderer Stelle sagt er, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, werdet ihr niemals in dieses Königreich hineingehen. Wir hatten vorhin am Anfang Matthäus 13 zitiert und ich habe da gelesen, wie Jesus zu seinen Jüngern sagt, euch ist es gegeben, die Geheimnisse des Königreiches der Himmel zu wissen. Und das vielleicht größte Geheimnis ist dieses. Wer darf hinein? Und wir haben auch gelesen, wie Jesus sagt, da waren viele Propheten und viele Gerechte und die wünschten sich zu hören, was ihr jetzt hört und sie haben es nicht gehört. Und wir lesen von diesem Wunsch der Propheten und von diesem Wunsch der Gerechten. Von dem lesen wir im Alten Testament. Zum Beispiel Psalm 15, Vers 1. Herr, wer darf weilen in deiner Wohnung? Wer darf wohnen auf deinem heiligen Berg? Oder Psalm 24, Vers 3. Wer darf hinaufsteigen auf den Berg des Herrn? Und wer kann sich an seiner heiligen Stätte aufhalten? Dann beispielsweise Psalm 43, Vers 3. Sende dein Licht und deine Wahrheit. Sie sollen mich leiten, mich bringen zu deinem heiligen Berg und zu deiner Wohnstätte. Und viele hundert Jahre später hat Gott das Licht gesandt und er hat die Wahrheit gesandt in seinem Sohn, Jesus Christus. Und er hat das Geheimnis geoffenbart. Jesus hat ständig von diesem Königreich der Himmel geredet. Da war auf einmal Licht. Da war auf einmal Licht da. Dieses Licht, auf das die Propheten gewartet haben und die Gerechten und die Könige, wie es bei Lukas heißt. Und Petrus sagt, Engel sind erfüllt von dieser Sehnsucht, da hineinzuschauen Und wir? Wir haben das Evangelium gehört. Wir haben es auch geglaubt. Wir haben diesen vergrabenen Schatz gefunden. Und was machen wir? Wir lassen ihn liegen und machen uns auf die Suche nach anderen Schätzen. Wir suchen nach den Schätzen Ägyptens. Wir sehnen uns gar nicht nach dem Inhalt dieses vergrabenen Schatzes. Und wir finden die Schätze Ägyptens und wir genießen ihren Reichtum. Und genau das finden wir im nächsten Sendschreiben. Da heißt es, ich bin reich und bin reich geworden und brauche nichts. Da ist gar kein Hunger nach diesem Schatz, gar kein Hunger nach diesen Gleichnissen des Königreiches der Himmel. Wir sind schon satt. Wir gehen nochmals in dieses Kapitel Matthäus 13 und dort erklärt Jesus das Gleichnis vom Sämann, das ja bekannt ist. Und Jesus sagt, der Same, den dieser Sämann hinausträgt auf das Feld, der ist das Wort vom Königreich. Das sind die Geheimnisse dieses Königreichs. Und dann sagt Jesus, es gibt Menschen, die hören dieses Wort, sie nehmen es auf, da fängt auch etwas zu wachsen an, aber dann kommen die Sorgen dieser Welt und der Betrug des Reichtums und sie ersticken das Wort und so bringen sie keine Frucht. In Lukas 8 heißt es, bei ihnen, oder sie bringen die Frucht nicht zur Reife. Es kann nicht ausreifen. Diese Menschen, die finden also diesen vergrabenen Schatz, aber sie tun nicht so wie dieser Mann im Gleichnis, der nur noch eine Sorge hat, nämlich diesen Schatz zu behalten oder zu bekommen. Nein, gerade umgekehrt, sie werden erfüllt von den Sorgen dieser Welt. Im Gleichnis heißt es, dieser Mann hat vor Freude über diesen Fund alles verkauft, was er hat. Er will um jeden Preis diesen Schatz gewinnen. Stattdessen lassen sich diese Menschen hier, von denen Jesus redet, vom Reichtum dieser Welt betören. Ich bin reich und bin reich geworden und brauche nichts. Das ist Laodikia. Sie sind zufrieden mit ihrem Leben. Ihr Herz ist befriedigt, ist erfüllt und gerade deswegen findet das Wort keinen Raum in ihrem Herzen. Jesus sagt aber, es gibt auch andere Menschen. Der Same des Wortes Gottes fällt bei ihnen auf gute Erde. Das ist ein Mensch, sagt Jesus, der das Wort hört und er versteht's. Er versteht's und er bringt wirklich Frucht. Dieser Mensch hört genau hin. Er erforscht die Geheimnisse des Königreiches. Er gräbt in die Tiefe und nach fängt die Frucht an zu gedeihen. Nach und nach fängt er an zu verstehen. Und in dem Maße setzt der Reifeprozess ein. Und genau das ist Philadelphia. Da lesen wir in Lukas 10, wie Jesus in ein Dorf kommt. Und eine Frau namens Martha nimmt ihn auf. Sie nimmt ihn auf in ihr Haus. Und jetzt beginnt der Lehrer zu lehren. Er redet über diese Dinge, die so viele Propheten und Gerechte gern gehört hätten. Könige hätten sie gern gehört. Die Engel würden sie gern hören. Aber Martha hat gar kein Interesse. Martha hat gar keinen Bedarf zu hören. Ihr erscheint es wichtiger zu sein, zu dienen. Sie dient dem Herrn und das ist ihr wichtiger. Ich hatte zu Beginn die Frage gestellt, warum findet man heute keine solche Gemeinde mehr wie die hier in Philadelphia? Und ich hatte gesagt, das Gewicht liegt ganz auf dem Anfang des Glaubens. Man ist geneigt zu sagen, ich habe mich doch bekehrt, ich bin wiedergeboren, die Hauptsache ist geregelt. Und dann hatte ich gesagt, da ist die Gefahr einer solchen geistlichen Lethargie. Oder ich könnte es auch anders ausdrücken, eine gewisse Ratlosigkeit. Was soll ich denn jetzt eigentlich tun? Die Hauptsache ist ja gemacht. Was ist eigentlich die Glaubenspraxis? Was heißt gelebtes Glauben, gelebtes Christentum? Aber bei dieser Frage orientiert man sich nicht am Wort, sondern man orientiert sich an den anderen, ganz besonders an denen, die in hohem Ansehen stehen. Und das sind die, die besonders viel dienen. Das ist heute die Devise. Eine gute Gemeinde ist eine Gemeinde, die möglichst viel für den Herrn tut. Kinderarbeit, Jugendarbeit, Seniorenarbeit, Hauskreise, Gebetsgruppen, Konferenzen, Evangelisationen, Mission, Visionen haben, Projekte, Gemeinschaft pflegen, Schriften herausgeben und so weiter und so fort. Was ist also gelebtes Christentum? Hauptsache, du machst etwas für den Herrn. Nein. Nicht Hauptsache, du machst etwas für den Herrn. Hauptsache, du bist gehorsam. Hauptsache, du hörst genau hin, was er sagt. Schau mal, Maria lässt alles liegen. Sie setzt sich hin zu den Füßen Jesu und sie hört seinem Wort zu. Ihr Herz ist nur bei einer Sache, bei den Geheimnissen des Königreiches der Himmel. Sie will verstehen. Nein, sie muss verstehen. Sie will auf keinen Fall eines Tages vor verschlossener Tür stehen. Und Martha? Herr, kümmert es dich nicht, dass meine Schwester mich allein gelassen hat zu dienen? Die sitzt nur da. Die ist immer nur mit diesem Wort beschäftigt. Sie ist immer nur mit der Bibel beschäftigt. Wäre doch viel besser, sie würde endlich mal etwas tun. Und was sagt Jesus? Martha, Martha, du bist besorgt und beunruhigt um viele Dinge. Eins aber tut Not. Das sagt Jesus. Eine Sache ist nötig. Es kommt auf eine Sache an. Maria hat das gute Teil erwählt, das nicht von ihr genommen werden wird. Ihr wird der Siegeskranz nicht weggenommen. Sie ist auf Siegeskurs. Und was sagt Jesus in der Bergpredigt? Auch da geht es um dieses Geheimnis. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Königreich der Himmel hineinkommen. Sondern wer sich bekehrt hat und wiedergeboren ist. Nein. Sondern wer den Willen meines Vaters tut. Gehorsam ist die Devise. Und Jesus sagt, viele, beachtet das, viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen dies gemacht und das gemacht und jenes haben wir auch gemacht. Und Jesus sagt, ich habe euch nie anerkannt. Die Tür ist verschlossen und niemand kann öffnen. Es heißt hier in Offenbarung 3, Vers 8, ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe vor dir eine offene Tür gegeben, die niemand schließen kann. Denn du hast nur wenig Kraft. Nichts Spektakuläres, keine großen Projekte. Du bist schwach und hast mein Wort bewahrt. Das heißt, du hast mein Wort gehalten. Du hast den Willen meines Vaters getan. Du warst gehorsam. Du hast sorgfältig darauf Acht gegeben, was ich gelehrt habe und darum hast du den Willen meines Vaters verstanden. Du hast begriffen, worauf es ankommt. Du hast das Geheimnis erkannt. und darum hast du Frucht. Jesus sagt, ich kenne deine Werke. Das ist die Frucht der Gerechtigkeit. Ohne die Frucht der Gerechtigkeit kann niemand in seinem Haus wohnen. Philadelphia hat die Frucht der Gerechtigkeit. Kommt her, Gesegnete meines Vaters. Erbt das Königreich, das euch bereitet ist, seit Grundlegung der Welt. Wer ein Ohr hat, höre, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wir beten. Herr Jesus Christus, wir sind so dankbar für dein Wort. Wir haben gehört, was so viele vor uns gern gehört hätten und haben es nicht gehört. Wir haben dich gefunden, wir haben dich erkannt, den Weg der Wahrheit. Herr Jesus, darüber wollen wir dich preisen. Oh, wir wollen dir danken und wir wollen kommen und ich bitte dich, Herr, dass du in unsere Herzen hinein dieses Verlangen schenkst nach deinem Wort. Dein Wort ist Geist und ist Leben. Dein Wort hat die Kraft, ein Erbe zu geben unter allen Heiligen und hat die Kraft aufzuerbauen. Die Kraft auszurüsten. O, gib du Gnade, dass dieses Wort nicht in unseren Herzen erstickt. Nimm du alles weg, Herr, was dem Wirken deines Wortes im Weg steht. Führ du uns den Weg der Wahrheit, den Weg des Lebens bis zum Ziel. Gib uns Weisung, gib uns Gnade. Hilf uns zu verstehen, worum es geht. Und wir wissen, dass wir jeden Tag angewiesen sind auf deine Barmherzigkeit und Gnade. Du bist treu, halt uns fest. Belebe du, erneuere du. Gib du neues Verlangen, neue Sehnsucht nach dir, Herr Jesus. Denn in dir sind alle Geheimnisse verborgen. Dein Name werde geheiligt. Dein Name werde verherrlicht in dieser Gemeinde. Wir bitten dich darum. Amen.